Wir kommen zum Höhepunkt des Tages.
Ja, nee, tut mir leid.
Was so?
Wenn
das
Gerät anfängt zu dampfen, muss er das
Alles klar.
Bis hier.
Umgekehrt werden wir auch keine Themen aufgreifen, die nur als low dargestellt wurden. Und dann blieb man im Prinzip bei diesen sechs Themen, wo man sagt, das sind die Themenblöcke, wo es sich gleich mal lohnt, zusätzlich zu den ISB-Aktivitäten proaktiv noch was zu tun. Das erste Thema ist Wertminderung und Abschreibung von Geschäfts- und Firmenwerten. Mit dem Thema sind wir ja auch schon in Kontakt gekommen in den vorhergehenden Sitzungen. Herr Zimbeck hat da jetzt früher schon auch mal einen Sachstand kundgetan. Das hat im Prinzip jetzt, sage ich mal, zwei Facetten. Das eine ist, ich nenne es mal, eine Art von Data Collection und quantitative Analyse, wo EFRAG was gemacht hat, wo das ASBG im internationalen Kontext was gemacht hat. Das haben wir uns ja auch schon mal angeguckt. Ist durchs ISB gegangen, ist durch ASAF schon gegangen und soll jetzt auch von EFRAGs Seite nochmal in so einer Art auch vergleichenden Form Europa und sozusagen andere Bereiche der Welt vergleichen, nochmal den aktuellen Stand einfach darstellen. Es wird dann jetzt wohl, weiß ich, als mit auch eine weitere fachliche Diskussion zu dem Thema geben, aber das ist jetzt zum Beispiel genau der Punkt, an dem wir eben noch nicht sind. Stand jetzt ist es so, wir haben jetzt gerade vorgestern bei EFRAGTECH diese quantitative Analyse erstmal abgesegnet. Den mutmaßlichen Table of Content sehen Sie auch schon in dem Boardpapier vom Juni, wo das schon mal angedeutet worden ist, wo man also jetzt eben eine Menge Number Crunching erstmal drin hat. Es gibt Güssel, manche haben mehr, manche haben weniger. Das sind die Entwicklungen der letzten 10 Jahre fast, also 2005 bis 2014 wird das insgesamt jetzt abdecken. Ich und auch ein paar andere haben nochmal angemerkt, ich glaube, der wesentliche, sage ich mal, jetzt wo der Gehirnschmalz eigentlich drinstecken sollte, ist, das auch in Evidence-Based Argumentation zu überführen. Also wir haben jetzt viele quantitative Daten, das ist schön, aber die Frage ist noch, wo bleibt jetzt ein Wertungsmaßstab zu sagen, ist gut oder schlecht oder Impairment-Only ist richtig, Amortization ist richtig. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir uns im Moment noch sehr schwer tun, uns da wirklich ranzutrauen. Und deswegen wird die Veröffentlichung jetzt eben auch sich auf diesen quantitativen Bereich erstmal fokussieren und wird dann vermutlich im September in der Board-Sitzung auch dann vom EFRAG-Board freigegeben, sodass wir spätestens dann eine Möglichkeit hatten, darauf aufbauen und uns auch nochmal zu überlegen, was kann man mit dem Material eigentlich machen. Wie gesagt, die Inhalte an sich sind schon bekannt vom ISB und ASAF mit T. Dazu Anmerkungen?
Vielleicht eine von meiner Seite. Bei EFRAG war man selbst erstaunt darüber, dass der ISB so wahnsinnig pusht, dass diese Datensammlung veröffentlicht werden soll. EFRAG hat das Thema damals auch nicht selbst angestoßen, sondern ist vom ISB gebeten worden, ob man nicht in irgendeiner Form mal Evidenz beibringen könnte davon, wie eigentlich sich die Goodwill-Bilanzierung so über die letzten Jahre entwickelt hat. Das hat man getan. Nun sagt der ISB, ja, veröffentlicht das mal, so dass das auch genutzt werden kann. Gleichzeitig aber sagt jeder, der auf diesen Datensatz guckt, nein, das ist ja ein bisschen gefährlich. Also was wollen wir denn eigentlich mit diesen Daten jetzt großartig anfangen? Denn die Daten per se erlauben eigentlich keine Aussage dazu, ob der eingeschlagene Bilanzierungsweg nun richtig oder falsch, sachgerecht oder nicht sachgerecht war, dass Impairments zu spät kamen, dass sich eine Goodwill-Blase aufbaut, was weiß ich. Und die Frage ist, mache ich jetzt damit? Sehr schön zu wissen, wie die letzten 10 Jahre eigentlich aussahen, aber was heißt das jetzt für die nächsten 10 Jahre? Und EFRAG sagt nur, jetzt haben wir halt eine Menge, sag ich mal, tatsächlich Zeit da reingesteckt, also werden wir das auch irgendwie veröffentlichen, nur wie veröffentlichen wir das, ohne dass wir gleichzeitig eine Botschaft absetzen, die wir eigentlich gar nicht absetzen wollen. Denn wir können nur sagen, wir sind gebeten worden, mal Fact-Finding zu betreiben. Das haben wir gemacht. Das war unsere Methodik. Das sind die Ergebnisse, die da rauskommen. Mehr kann man eigentlich gar nicht machen. Und alles, was darüber hinausgehen würde, wäre schon eine Interpretation, wo man dann sagen könnte, man kann die Methodik anschließen, man kann die Fragestellung anschließen, man kann die Schlussfolgerung anschließen. Das vielleicht nur.
Und was mache ich mit den Daten? Die haben doch gar keine Aussagekraft. Was soll das bringen? Dann sage ich irgendwie, in Deutschland gibt es mehr Goodwill als in Frankreich.
Gut, da ziehen dann andere ihre Schlussfolgerungen draus. Wer auch immer.
Ja. Ja, kann mir ja vorstellen, wer da seine Schlussfolgerung auszieht.
Ja. Also es ist so, der gegenwärtige Entwurf dieser Veröffentlichung, der hatte noch so nette Boxes, wo dann drin steht, was kann ich mit diesem Datenmaterial anfangen? Fragezeichen stand da drüber. Und dann waren da schon so, da waren so ein paar Tentative Conclusions drin. Zum Beispiel, wie haben sich die Goodwills verhalten in der Zeit der Financial Crisis im Vergleich zu davor und danach? Oder eben auch, kann man sowas wie ein Average Useful Life ableiten, der dann vielleicht unnatürlich lang ist im Verhältnis zu dem, was man erwarten könnte. Wir haben jetzt im Zuge der Diskussion gemerkt, dass diese Boxes sind sicherlich interessant, um eine Diskussion anzustoßen. Insofern fand ich das schon eigentlich gut und interessant für eine interne Diskussion. Die Frage ist halt, sind wir comfortable enough zu sagen, sowas bringen wir auch jetzt als Statement nach draußen. Deswegen ist, also die Boxes waren jetzt vorgestern noch drin, meine Vermutung ist, im September werden wir die Boxes so nicht mehr finden. Hoffe ich. Also wir werden sehen, was da rauskommt, aber da, man hat schon gemerkt, man tut sich diesen Evidence-Based-Schritt zu gehen relativ schwer. Ich habe halt auch gesagt, also es wäre jetzt gut, wenn man neben das Datenmaterial mal, ich sag mal, irgendwie sowas wie eine ökonomische Realität stellt und dann sagt, passt die Abbildung, die ich sehe, die ich beobachte, passt die zu der ökonomischen Realität? Und dann kann ich da auch Schlussfolgerungen ziehen und sagen, Abbildung ist gut, Abbildung ist schlecht, entscheidungsnützlich oder nicht. Aber das, an dem Punkt sind wir auch noch nicht. Ja. Und ja, nicht nur wir, das ist ja nun, sind wir ja nicht die Einzigen, die damit sich offenbar schwer tun, insofern.
Was war die Grundgesamtheit? Das habe ich auch nicht verstanden. Alle Unternehmen in Europa?
Stocks. S&P
Europe 350.
Also S&P Europe 350 für Europa. Für die USA weiß ich gar nicht mehr genau. Aber wir haben das, also ich sag mal, das Material haben wir uns ja ehrlich letzten Monat angeguckt.
Ich habe nur den Goodwill rausgenommen und auch den Kapitalisierungszinssatz, die Wachstumsraten. Was nehme ich denn da alles raus?
Ja,
die voraus. Also ja, nehme ich ja noch.
Alles das, was in der Datenbank in irgendeiner Form ermittelbar war. Im Grunde genommen hat man hier nur Relationen aufgestellt. Ja, man hat im Grunde genommen den bilanzierten Goodwill, die Intangibles, die Bilanzsumme, das bilanzierte Eigenkapital, den Aktienpreis zu den entsprechenden Zeiten genommen und hat daraus dann bestimmte...
Also wir haben im Prinzip...
Bewertungsprämissen, die hat man nicht genommen.
Nein, es geht im Wesentlichen um Bilanz- und G&V-Daten. Das sind eigentlich die Primärdaten, die... Also wirklich Primary Financial Statement Elemente. Und dann gibt es noch Auswertungen nach Industries zum Beispiel, auch mal ein bisschen sortiert. Da kann man auch sehen, dass das natürlich nicht überraschend deutlich unterschiedlich ist.
Also mit den anderen.
So, wir hatten auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, das ist alles interessant, das haben aber 20 andere Leute auch schon gemacht. In verschiedensten Facetten. Und ich denke halt auch, der Schritt ist jetzt halt, das zu verarbeiten, also das zu werten. Und das müssen wir jetzt halt mal gucken. Deswegen bin ich jetzt auch natürlich noch auf die
Motion im September gespannt. Ich habe mich an die empirische Rechnungslegungsforschung, das hätte ich jetzt eher bei einer Universität gesehen als bei EFRAG.
Ja.
Was ist denn jetzt die Aufgabe von EFRAG, empirische Rechnungslegungsforschung zu machen?
Lass doch einfach mal abwarten, was ich. Mich würde wundern, wenn da irgendwas rauskommt, was irgendeine Aussagekraft hat. Das würde mich echt wundern. Ich bin ja gerne positiv überrascht, aber soll EFRAG mal dran arbeiten? Oder? Ich habe da jetzt gar kein Problem mit. Ich bin mal gespannt, weil 20 Leute haben ja nicht nur daran gearbeitet, sondern auch versucht, diese Daten in irgendeiner Art und Weise auszulegen.
Wie 20 Leute?
Ja, du hast ja 20 jetzt genannt, von mir ist auch 30 oder was. Das ist ja gleich, aber lass doch einfach dran arbeiten, ich meine.
Wir bezahlen das alles hier.
Ja, ist doch okay. Hält die Beschäftigung hoch in Europa.
Es gibt Ruhe, Spaß.
Ich habe da jetzt... Vielleicht kommt
du bist
da
einfach ein guter Mensch, ne?
Nein, vielleicht kommt da einfach mal was raus, was keiner erwartet hat. Das würde mich überraschen, aber...
Teilweise kommt ja etwas raus, was keiner erwartet hat. Zwei Dinge kamen raus, die eigentlich überhaupt nicht zu dem passen, was man landläufig so sieht oder hört. Nämlich A, die Goodwills wurden nicht zu spät wertberichtigt und B, wir bauen keine Goodwill-Blase auf. Und da haben eigentlich... alle, die irgendwo an dem Thema dranhängen, gesagt, komisch, das passt aber nicht so zu dieser Anecdotal Evidence, die wir hören. Ja, dass Goodwill-Finanzierung oder werden dann nach unten vorgenommen, wenn man sich leisten kann, wenn ein Vorstandschef geschasst wurde, was weiß ich oder so.
Das kannst du ja nur machen, wie, ich meine, du hast das ökonomische Realität oder was, die dich daneben setzt, um zu sehen, ob die jetzige Abbildung die ökonomische Realität, wie will ich das denn machen? Da bin ich mal gespannt. Das ist ja, habe ich wirklich zu spät abgeschrieben oder nicht? Ich muss dann ja sagen, so wird bilanziert und so wäre es richtig. Wie ist es denn aber?
Das kann man nicht
sagen. Ja, genau, die ökonomische Na gut, ich könnte zum Beispiel Korrelationsanalysen machen gegen ein paar makroökonomische Indikatoren für bestimmte Branchen und sagen, ja, korreliert das mit.
Dumm fragen, hat man dann immer Jahresendberichte genommen oder auch Quartalsberichte?
Nein, Jahresabschlüsse.
Und wenn dann einer zum 30.06. abgeschlossen hat und einer zum 30.09., wie hat man das bereinigt?
Keine Ahnung.
Na gut. Ich fände es mal interessant, das zu korrelieren mit Managementwechseln.
Die Alles klar.
Das wäre wirklich mal interessant.
Gibt es ja auch schon.
Gibt's ja auch schon.
Haben wir alles. Es gibt auch schon Metastudien, die wiederum 30 andere Studien zusammenfassen.
Ja, stimmt.
Das gibt's auch.
Also, hat es alles schon gegeben. Ja.
Alles gut, das gibt es jetzt noch. Ich habe halt auch, also ich hatte auch ein Aha-Erlebnis beim CVSS-Meeting im Juni. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, was auch die Datenqualität angeht. Und zwar war mir da aufgefallen, in die ISB-Sitzung im Mai war was reingegangen, da, den Stand, den wir auch schon mal gesehen hatten, wo rauskam, dieser Average Useful Life of Woodfield wäre irgendwie was zwischen 18 und 120 Jahren. Und in das Juni-Papier für ASAF ist dann was reingegangen, da waren es aber nur noch 30 bis 40 Jahre. Und dann habe ich bei CVSS mal gefragt, wie das nun sein könnte, ob es da einen Rechenfehler gab. Und dann haben die in der Tat gesagt, naja, wir haben den Betrachtungszeitraum, jetzt haben wir nicht einzelne Jahresscheine genommen, sondern haben die Gesamtperiode, diese 10 oder 8 Jahre, die es da noch waren, bis 2007, mal zusammengenommen und haben über die Gesamtsumme gemittelt. Und in der Tat, je nachdem, wie man das mittelt, kommt halt auch was raus. Also tendenziell ist es wahrscheinlich cleverer, größere Zeiträume zu ermitteln, da wird es ein bisschen statistisch bereinigter. Aber da sind, also da sind deutlich unterschiedliche Aussagen dann rausgekommen. Und ob ich jetzt das Dreifache an Average-Jahren habe oder eben Drittel, ist für meine Wohlfühlfaktor, ob das Sinn macht oder nicht, schon ein deutlicher Unterschied zu nehmen.
Ja. Bin ich ja doch schon optimistischer in die Zukunft, dass da was Gutes
so, ne? Also insofern, nun gut. Also ich bin hier nur der Überbringer der Botschaft.
Das heißt, dass man nicht geköpft werden kann.
Bitte?
Das heißt nicht, dass man nicht geköpft werden kann.
Das ist richtig.
Gut.
Ja.
Aber das ist jetzt das erste von
denen. Das war das erste von
sechs. Da kommt auch nur fünf. Klar.
Nein, das zweite, das brauchen wir, denke ich, nicht nochmal, jetzt zumindest nicht nochmal explizit behandeln, Kapitalschlussrechnung für Finanzinstitute. Das Thema kennen wir schon, weil wir das schon beackert haben. Dazu gab es ja auch schon von L. Frank eine Veröffentlichung, die haben wir auch betextet. Und die ist auch vom EFRAG-Board wieder aufgegriffen worden im Mai und Juni und wird jetzt auch einen weiteren Werdegang erfahren. Auch dazu steht der konkrete Projektplan noch aus, wenn man vielleicht auch im September oder Oktober ist da angedacht, nochmal was zu machen. Das hängt jetzt sicherlich auch ein bisschen wechselwirksam damit zusammen, was das FRC noch macht zu dem Thema. Da wird man sicherlich auch nochmal abstimmen, inwieweit man das dann mit den EFRAG-eigenen Aktivitäten leitet oder das wieder zusammenführt. Da gibt es jetzt zumindest aktuell nichts Neues zu berichten. Ich will nur sagen, das ist noch nicht abgeschlossen. Also die Stellungnahme, die wir da schon mal abgegeben haben, war vielleicht nicht die letzte zu dem Thema.
Aber es wundert mich ein bisschen, weil das Thema hat wenig Bedeutung. Keiner braucht es, dass das jetzt ein proaktives Projekt wird.
Ja, Entscheidung des EFRAG-Boards.
ich lese das hier so auch, ja. Und, ja.
Ich habe sicherlich nicht meinen Heißhunger dazu angemeldet. Ja.
Ja, das kam so aus dem Orbit, das Diskussionspapier.
Ich denke, das Thema kam vor allen Dingen daher, dass der ISB den FRC beauftragt hat, mit der Überarbeitung des Cashflow-Statements zu beginnen. Die haben ja ein Financial Statement Presentation Projekt aufgerufen, wobei der ISB sich im Wesentlichen um die Erfolgsrechnung kümmert. Und man hat den FRC gebeten, sich doch mal das Cashflow-Statement anzusehen und dazu überlegen, ob man nicht andere Gliederungsprinzipien vornehmen könnte. So, und dazu hat Andrew Leonard gearbeitet, schon seit 2 Jahren. Und dann hat er das mal in einer ASAF-Sitzung, glaube ich, diskutiert oder in einer IFAS-Sitzung. Und dann kamen auf einmal Querschläger, die gesagt haben, also diese Vorschläge ergeben ja mehr oder minder viel Sinn. Aber wie sinnvoll sei denn das eigentlich vor dem Hintergrund einer Finanzinstitution? Und daraufhin hat man dann gesagt, ja, man müsste vielleicht mal gucken, ob denn das eigentlich überhaupt Sinn ergebe. So, und dann ist EFRAG hellhörig geworden und hat das Helfersyndrom ausgepackt und hat gesagt, oh prima, ja. Endless Opportunities, ja, und da schmeißen wir uns nochmal drauf. Das ist auch ein Thema, was gemeinschaftlich mit dem FRC angehört wird.
Gut. So, das nächste schöne Thema, was wir haben, Problemstellung der Diskontierung, also Issues of Discounting. Das ist ein Thema, was eine gewisse Odyssee schon hinter sich hat, was sowohl den Namen dieses vermeintlichen Projekts angeht, als auch den Scope. Wie man auch sieht, sind wir da mal gestartet bei IFRS 9 und unter dem Stichwort Negativzinsen. Sie können sich vielleicht auch noch an diesbezügliche Diskussion, die wir mal hatten, erinnern. Dann ist man relativ schnell doch zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben nicht nur um Negativzinsen geht, sondern auch um Niedrigzinsen. Dann hat man auch den Anwendungsbereich ein bisschen verschoben, hat mal bei IAS 19 geguckt, IAS 36 geguckt. Und am Ende war Tech an dem Punkt gelandet, wo man gesagt hat, also am ehesten, weil diese ganzen anderen Standards schon möglicherweise auch in anderen proaktiven Projekten ja mit involviert sind, ist eigentlich IAS 37 vielleicht eher der gemeinsame Nenner, um den es hier gehen könnte. Also irgendwelche anderen langfristigen Rückstellungen, mit denen man sich ja nun lange Zeit nicht beschäftigt hatte. Und hat in dem Zuge auch dann gesagt, okay, wir geben dem Ganzen jetzt erstmal einen sozusagen neutraleren Projektnamen, alles was mit Diskontierung zu tun hat. Und hat sich dann also auch mal an IAS 37 im Mai diesen Jahres versucht. Und da kann ich nur berichten, das ist auch in gewisser Form insofern kläglich gescheitert, als man sich nicht darauf einigen konnte, wie weit man diese Sinnfrage des Barwertkalküls nun treiben wollte. Also es gab ein paar, die waren sehr konzeptionell unterwegs und haben gesagt, okay, dieses Niedrigzinsumfeld gibt jetzt, weil zum Teil sehr merkwürdige Bewertungen vielleicht rauskämen, durchaus mal Anlass darüber nachzudenken, wann und wie das Barwertkalkül im Grunde nach überhaupt Sinn hat, wie das mit Performance Reporting wechselwirkt, also wann was wo in der GUF landen sollte, was also dann auch sozusagen Allokationseffekte angeht, also auch das ganze Wechselspiel, wann bin ich eigentlich in der Kostenwelt, auch für die Verbindlichkeitenseite, wann bin ich eigentlich in der Value-Welt, wo ich das als DCF-Verfahren, als Bewertungsmaßstab wirklich benutzen will. Das war alles sehr interessant, aber am Ende des Tages hat man direkt dann gesagt, wir glauben nicht, dass wir das stemmen können und lass uns das mal lieber beerdigen. Und dann dachte ich schon... Das
ist interessant.
Ja, so, das war der Stand bis zum 18. Juli. Das FA Gort hat dann im Juni schon signalisiert, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen wäre, das nun komplett ad acta zu legen, sondern hat sich schon dafür ausgesprochen, sich dem Thema nochmal zu widmen und dann auch gesagt, okay, lass uns doch mal eine eigene kleine Taskforce bilden, die mal versucht zu eruieren, wie wir dieses Scoping-Thema irgendwie griffiger kriegen und was wir jetzt eigentlich machen wollen. Und die Truppe hat sich auch vor der letzten Board-Sitzung am 18. Juli mal kurz zusammengesetzt und da übergebe ich vielleicht mal an Herrn Barko, der möge mal berichten, wie es dort ablief, weil er selber auch einer der Teilnehmer war.
Ich war vor allem derjenige, der eigentlich gesagt hat, dass der Beschluss, den Tech gefasst hat, für mich nicht tragbar ist. Man muss vielleicht dazu sagen, als wir das Thema das erste Mal diskutiert haben, Mitte 2015, war die Ausgangslage natürlich eine völlig andere. Mittlerweile ist das Zinsniveau deutlich nach unten gekommen und Jens hatte ja schon gesagt, also wir sind mittlerweile bis zum 10-Jahres-Bereich bei Bundesanleihen bei einer Rendite von 0. Und das bedeutet also, dass wir eine völlig andere Situation hatten als damals, wo es tatsächlich für kurze Laufzeiten Negativrenditen gab, aber eigentlich nie Negativ-Yield gab. So, das hat sich jetzt mittlerweile geändert und daraus ergeben sich dann schon ein paar Fragen. Die Fragen kann man in der Tat finanzwissenschaftlich aufgreifen und kann sagen, macht denn eigentlich so ein Time-Value-of-Money-Konzept noch Sinn, wenn ich das mit Zinssätzen kleiner 1 befüttere? Da würde ich wahrscheinlich auch mal ein Fragezeichen dran machen. Man kann aber die Frage natürlich auch beantworten vor dem Hintergrund des Accounting. Ja, und kann sagen, macht es eigentlich Sinn, mit Werten zu rechnen? Du hast Black-Scholes ausgeführt für Share-Based-Payment. Macht es Sinn, bei IAS 37, bei IAS 19 mit Zinssätzen zu rechnen, bei denen auf einmal, wie gesagt, wird der Barwert ist größer als der Verpflichtungsbetrag. Ja, oder der Barwert ist größer als der Anspruch, den ich habe. Da würde ich also schon irgendwo zusammenzucken und sagen, was kommt denn hier eigentlich raus? Rechnen kann man viel. Nur passt denn das irgendwo noch zu dem, was wir da abbilden wollen? Oder müssten wir da nicht im Zweifelsfall mal überlegen, ob wir da irgendwelche Bolzen einziehen können? Wir haben beim letzten Mal zu dieser Network Meeting gehört, dass die Japaner, die das Thema ja schon seit langer Zeit haben, beispielsweise für ihre Pensionsbilanzierung einen Floor eingezogen haben. Die haben gesagt, wir gehen nicht unter 1%. Punkt. Ja, damit in irgendeiner Form zumindest der Barwert nie unter den Verpflichtungsbetrag sinken kann oder deutlich übersteigen kann.
Wir gehen nie unter 6%.
Ja.
das ist sicherlich ein Thema, was man sich mal angucken kann. Also selbst wenn man sagt, finanzwirtschaftlich wollen wir an das Thema nicht ran, das finde ich auch sinnvoll, aber dass man sich überlegt, was denn die Konsequenzen für die Rechnungslegung sind, das halte ich eigentlich nicht für unbotmäßig und das sollte man schon mal machen. Das sollte man umso mehr machen, als dass der IASB ja sich jetzt mit Financial Statement Presentation beschäftigt. Und Herr Moritz hat ja schon gesagt, eine Frage, die der IASB überhaupt nicht adressiert, ist die, was die Auswirkungen für die Performance-Rechnung sind. Das heißt, das ganze Thema Discounting wird bei IASB nur vor dem Hintergrund der Bilanzwerte adressiert, aber nicht vor dem Hintergrund der Frage, wie erfasse ich eigentlich Änderungen in den Diskontierungswerten, wo sind die auszuweisen, irgendwo auf der langen Geografie der G&V-Seite. Und ist das eigentlich noch Performance oder ist das keine Performance? Und ich denke, hier hätten wir tatsächlich mal einen Aufschlagpunkt, wo wir sagen können, wenn ihr wirklich proaktiv sein wollt und einen Impact machen wollt, dann ist das jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, wo man sich Gedanken machen soll, damit man das dann irgendwann mal einfasst in das Financial Statement Presentation Projekt. Und daneben kann man dann jede Menge Partikularfragen stellen zu IAS 19, zu 37, die man dann noch wieder einzeln vorgeben kann. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung, die TEC da getroffen hat, einfach ein bisschen kurzsichtig ist. Vor dem Hintergrund können wir hier tatsächlich mittel- bis kurzfristig einen Impact erreichen. Den sehe ich nämlich schon. Der IASB greift im Augenblick ja nur die Frage auf in der G&V, was ist denn eigentlich Operating Profit? Aber ich denke, die G&V ist ja noch ein bisschen länger, da kommt auch ein bisschen was. Und dann sollten wir uns vielleicht auch mit der Frage mal beschäftigen. Next.
Gut. Ich bin naturgemäß eher weitsichtig, das ist gut. Das vierte Thema, was wir haben, Transaktion mit staatlichen Stellen oder der öffentlichen Hand, Transaction with Governments. Das hat sich auch so ein bisschen als Auffangprodukt ergeben aus verschiedenen Facetten, mit denen man hier schon mal in Berührung gekommen ist. Im weitesten Sinne Rate Regulation, Pollutant Pricing Mechanisms, auch das Thema Levies spielt da rein. Und hat eben gesagt, lass uns das mal versuchen unter diesem Oberbegriff anzugehen. Dazu gab es auch schon bei TEC jetzt wirklich inhaltliche Diskussionen bis Juni diesen Jahres, wo man mal versucht hat, auch ein bisschen das zu definieren. Was sind denn eigentlich jetzt die interessanten Merkmale von so einer Transaction with Governments? Und wir sind dann im Prinzip an so einer Begrifflichkeit von Non-Reciprocal Arrangements hängen geblieben. Also wenn es eben nicht um Gegenseitigkeit geht, sondern irgendwie einseitig sozusagen eigentlich so eine Art Verpflichtungsüberhang besteht. Wie gehe ich denn damit eigentlich um? Und da hat sich auch angedeutet, dass das eigentlich auch schon ein ganz gutes Thema ist, womit man auch die Levies-Diskussion, die wir hatten, gleich ganz gut mit eigentlich einfangen könnte. Das ist also ein Projekt, wo wir jetzt auch inhaltlich schon am Arbeiten sind. Auch dazu wird es im September nochmal ein Projekt-Update geben, wie man das jetzt eigentlich weiter auch zeitlich einbinden will. Da bin ich also mal ganz gespannt, was da rauskommt. Aber auch da deutet es sich an, da gibt es auch das Wechselspiel, gehe ich jetzt bilanzorientiert ran oder gehe ich eher performanceorientiert ran? Also geht es nicht teilweise auch wirklich um Abgrenzungsfragen in der G&V, also auch wenn ich an Levies denke, wenn ich jetzt auch an vieles von Rate Regulation denke, denke ich, gibt es da noch ganz interessante konzeptionelle Diskussionen. Also das war zumindest bis jetzt eines der vielversprechenderen Sachen, die Inhalte anging. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass der Fokus dann nicht zu sehr da wegleitet, weil es eben doch schon ein sehr, sehr breites Feld werden kann, wenn ich alle Non-Reciprocal Arrangements jetzt hier irgendwie zusammenschmeißen will. Also das ist vielleicht auch ein Thema, wo wir uns in einer der nächsten Sitzungen nochmal inhaltlich mit auseinandersetzen können, wenn wir da auch was Griffiges in der Hand haben. Das fünfte Thema, Pensionen. Das kennen wir, denke ich, auch schon ganz gut. Wir haben ja auch schon berichtet, dass wir uns selber mal versucht haben, ein bisschen da proaktiv auch mit zu befassen. Und EFRAG relativ früh, das ist sozusagen das älteste Projekt, das jetzt auch schon am längsten, ich sag mal, sozusagen auf Standby steht, gesagt hat, schon vor der Agenda-Konstellation eigentlich identifiziert hatte. Bei Pensionen haben wir mehrere Fallgestaltungen, die schwierig sind. Zum einen, dass alles, was mit dem Dual Model zu tun hat, also die ganzen Fragen, Abgrenzung von Hybridplänen, Risikosharing und dergleichen. Auf der anderen Seite das Thema Link Measurement, also wie gehe ich damit um, Rückstellung versus Verlinkung des Planvermögens, garantierte Renditen, also alles, was mit Guarantees zu tun hat, Plannotifikationen. Also es gab einen relativ bunten Blumenstrauß, den EFRAG sich relativ früh auf die Fahne geschrieben hatte, den man mal eruieren müsste. Und Wir hatten dann schon, als wir das bei Tech auch mal am Wickel hatten, gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil der Blumenstrauß, wie er jetzt hier aufskizziert ist, der führt wirklich zu einer kompletten Redraftung von IS 19, weil man eigentlich alle Grundfesten nochmal hinterfragt und das ist halt dann auch ein sehr, sehr großer Tanker, den man da bewegen sollte. Das ist, glaube ich, auch beim EFRAG Board im Februar, wo das hier diskutiert worden ist, auch entlang der Unterlage, Sie sehen es, ähnlich gesehen worden. Und dann hat, man hat dann erstmal gesagt, so ähnlich wie wir das eigentlich auch angegangen waren, lass uns erstmal eine sogenannte Phase 1 von dem Projekt zünden, nämlich erstmal Sachverhalte sammeln, was für Fallgestaltung gibt es eigentlich in der Praxis, haben wir schon eine Idee, wo wirklich der Schuh drückt. Und das ist eigentlich genau das, womit jetzt EFRAG loslaufen wollte. Bislang ist dazu inhaltlich aber noch nichts passiert. Ich habe mich jetzt gerade vorgestern eben mit dem Research Director bei EFRAG auch nochmal ausgetauscht und im Moment sitzen alle so ein bisschen wie in Schlange vorm Kaninchen und überlegen, wer zuckt jetzt zuerst, was machen wir jetzt? Also gibt es bislang noch nichts inhaltlich Neues zu vermelden. Auch wir sind ja jetzt im Moment noch so ein bisschen an der Sondierungsphase, wie wir das eigentlich weiter betrachten wollen. Filippo hat ja auch gesagt, im Moment gibt es noch keinen konkreten Schlachtplan, wann das wieder bei Tech aufschlägt. Also sicherlich nicht vor Oktober, so wie er sich anhört. Also müssen wir, denke ich, weiter betrachten. So, das waren 5 Themen. Der schlaue Leser wird jetzt gesehen haben, dass ich vorhin in der Liste 6 Themen erwähnt habe und eins hier geflissig übergangen habe. Das hat aber auch einen gewissen Grund, sowohl fachlich als auch politisch. Der fachliche Grund ist, dass das 6. Thema, also Equity Instruments, insbesondere Impairments und Recycling, noch nicht inhaltlich besprochen worden sind, auch noch kein Projektplan vorliegt. Und zum anderen auch politisch mal gesagt hat, das ist das Thema, was wir jetzt am längsten mal noch on hold hatten, weil wir erstmal das IFRS 9 Endorsement abschließen wollen und danach erst, sage ich mal, an dem Ding, was wir gerade endorsed haben, wieder die ersten Fragezeichen produzieren wollen. Was da im Fokus stehen wird, ist, denke ich, auch schon hinlänglich bekannt oder zumindest sehr ahnenswert. Also der Fokus hier wird sein, Fair Value through OCI, Impairment, Recycling, was ist mit dem Verbot, die Gains and Losses eben wieder hochzuholen, macht das alles Sinn? Auch ein Thema, was wir, das auch nicht neu ist, glaube ich, was wir auch bei EFRAG schon, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal schon mal angeditscht haben, aber wo man jetzt eben einfach, denke ich mal, auch im Rahmen des ganzen Prozesses gesagt hat, wir warten jetzt erstmal ab und nach der gepflegten Sommerpause soll es also auch hierzu jetzt erste konkrete Ideen vom Staff geben, was wir denn da eigentlich machen wollen. Ich bin auch sehr gespannt auf jeden Fall. Noch, wie gesagt, ist das ein Blankoblatt und deswegen auch bewusst sozusagen hier noch nicht dargeboten. Das sind die 6 Sachen, die EFRAG Plan, mit dem wir uns also früher oder später hier nochmal auseinandersetzen dürfen. 2 weitere Sachen aus der Konsultation sind erstmal an ACTA gelegt worden. Eins, was ich ein bisschen schade finde, das ganze Thema Variable Considerations, also die Diskussion, wir erinnern uns an die EC-Diskussion, die wir auch dazu schon hatten. Das wird erstmal nicht weiterverfolgt, einfach weil es dazu keine große Resonanz gab. Und das zweite Thema sind alle, ich sag mal, extra Locken zum Conceptual Framework. Wir haben ja noch das eine Thema mit in den Measurement-Kanal nochmal sozusagen Input zu liefern, aber man hat erstmal davon Abstand genommen, jetzt separat nochmal, sei es über ein separates Bulletin oder durch eine andere Sonderveröffentlichung, das rausgezogen als echtes proaktives Thema zu highlighten. Wo wir wissen, dass, ich sag mal, zumindest für mich gefühlt, auch wenn wir das bei Tech haben, auch fürs Framework immer so ein bisschen proaktiv das eine oder andere, sage ich mal, jetzt uns noch überlegen und sagen, was könnte man in dem laufenden Prozess beim ISB jetzt noch so mit einsteuern. Last but not least möchte ich noch erwähnen, Rate Regulation, sehen Sie auch in der Unterlage, zumindest mal erwähnt. Es gab noch ein Zusammenkommen zwischen EFRAG und den Koreanern, denen das ja nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, mit der Überlegung auch da, wie könnte man da vielleicht proaktiv was gestalten. Auch das Thema ist offiziell kein proaktives Thema aus EFRAG-Sicht im Moment, wird aber eigentlich auch gefühlt wie ein proaktives Projekt behandelt. Wir haben das auch gerade jetzt erst vorgestern wieder bei Tech behandelt. Natürlich immer so ein bisschen im, sag ich mal, Kontext der weiteren Diskussion, die jetzt bei ASAF gelaufen ist, hinsichtlich wird es nochmal ein zweites Discussion Paper geben zu dem Thema und so weiter. Auch das Thema wird also meine Prognose nicht unter den Tisch fallen, sondern wird auch von EFRAG-Seite weiter betrachtet werden. So, dass das also jetzt mal grob betrachtet so ein bisschen der Arbeitsplan ist, ich würde fast sagen, so im Laufe des nächsten Jahres, ich vermute schon, dass jetzt eben im zweiten Halbjahr zu fast jedem der Projekte ja auch irgendwie ein Produkt, zumindest im Sinne eines Arbeitspapieres, dann mal anlandet, mit dem wir uns dann sicherlich auch schon mal auseinandersetzen können. Aber wann genau, das müssen wir jetzt halt wirklich mal gucken, wie die weiteren Arbeitsschritte sind. Ja, also das sind die proaktiven Projekte bei EFRAG. Gibt es dazu noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Es hält sich in Grenzen.
Good luck.
Ich finde, das ist eine Ressourcenverschwendung. Aber
nicht gleich so motiviert.
Ich frage mich halt immer, wie kann man sagen, dass der ISB nicht genug Standard-Setting macht? Der ISB hat ein Funding-Problem und wir stecken da irgendwie eine Parallelorganisation, Geld in eine Parallelorganisation. Das ist mir nicht so ganz klar, was...
Ja, nicht genug Standard-Setting hat jetzt nicht. Mir reicht das.
Naja.
Das ISB macht.
Also der ISB hat ein massives Funding-Problem. Und das, was Europa da macht mit EFRAG, was man sich da leistet, da verstehe ich halt nicht so ganz das Signal. Ein bisschen Oberdang.
Okay. Gut, das
ist
ja nicht. Ja, ich kann das politisch schon nachvollziehen, dass man auch, das kann man jetzt auch, wenn man, also die erste Unterlage sozusagen, also das kleine A-Papier, wenn man das mal so ein bisschen, ich sag mal, zwischen den Zeilen liest, da ist ja auch schon dieser Grundtenor da, zu sagen, wir gehen hin, gleichen unsere Agenda mit der ISB-Agenda ab, machen dann überall einen Haken dran, wo wir, sag ich mal, eine ausreichende Awareness sehen. Und wenn wir Themen haben, wo wir die Awareness nicht sehen, aber wir aus unserer Constituency ein Feedback bekommen haben, dass es trotzdem wichtig ist, dann müssen wir halt selber ran. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee, warum zum Beispiel jetzt auch Diskontierung weiterhin relativ heiß gekocht wird, weil es eben beim ISB zwar einen gewissen Fokus hatte, aber eben nicht den Fokus, der jetzt hier oft mal erreicht werden will. Pension ist auch so ein Thema, ist auch schwierig. Transactionless Governments wird so auch nicht betrachtet und so kommt, glaube ich, einfach die Liste zustande. Ne? Und das ist ja jetzt, glaube ich, auch politisch gesehen nach vorne raus so ein bisschen schon auch eine Rolle von einfach zu sagen, wir wollen eben schon auch ein paar europäische Interessen, wenn ich es mal einbringen und die ersten Schritte vielleicht auch im Rahmen solcher proaktiven.
Ja klar, wenn da so super Ergebnisse rauskommen wie bei der Goodwill-Studie, ist das auch...
Ich würde sagen, vielleicht warten wir die Veröffentlichung erstmal ab, bevor wir sie beurteilen. Ja. Aber ich denke, wie gesagt, also das da, glaube ich, und das wird hier mehrfach sein, ist wirklich der Schritt und die Frage, ich glaube, die stellt sich jeder Standardsetter, wie kriegen wir diesen Bogen zum Evidence-Based wirklich hin, weil das einfach schwierig ist. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir schon lange eine Lösung. Dann bedanke ich mich.
Alles danke.
Dann gehen wir nur durch und schließe ich hiermit die 51. Sitzung.